Willkommen zu Nufida spricht, deine Podcast rund um künstliche Intelligenz. Hier dreht sich alles um die Technologien, die unsere Zukunft gestalten. Verständlich, praxisnah und auf den Punkt gebracht.
Hallo und herzlich willkommen zu Nufida spricht, dem Podcast rund um Digitalisierung, Daten und künstliche Intelligenz. Heute in einem etwas neuen Format, direkter, spontaner und näher dran an den Themen, die Unternehmen aktuell wirklich beschäftigen. Ich bin Lisa und bei mir ist Björn. Schön, dass du da bist.
Hallo Lisa.
Björn, wir haben ja in der Vergangenheit schon einige Podcast-Folgen aufgenommen, allerdings in einem etwas anderen Setup. Heute starten wir mit Nufida spricht ein neues Format. Was war denn der Auslöser dafür, das Format zu ändern?
Naja, wir haben das Format ja nicht komplett umgeschmissen und geändert, sondern wir wollten ja, nach wie vor haben wir die gleiche Zielsetzung. Wir wollen nah die Menschen abholen, mit Menschen ins Gespräch kommen und einen Podcast produzieren, der hoffentlich informativ ist und den Menschen Mehrwert gibt. Und weil wir sowieso jetzt in der Nufida ein eigenes kleines Tonstudio haben, haben wir uns das Format etwas anders überlegt. Wir wollen jetzt sozusagen regelmäßiger und spontaner auch reagieren können. Und gerade Spontanität ist bei dem Thema KI sehr, sehr wichtig, weil eigentlich wöchentlich neue, ja, bahnbrechende Nachrichten durch die Medien kursieren und wir wollen einfach darauf eingehen können. Und ja, deswegen machen wir das in einem etwas anderem Format jetzt bei uns im eigenen Haus.
Okay, du hast eben schon das Thema KI angesprochen. Wenn man sich aktuell anschaut, was rund um das Thema KI passiert, hat man schon das Gefühl, dass sich gerade etwas verschiebt. Am Anfang ging es viel um Tools wie ChatGPT und klassische Cloud-KI. Inzwischen tauchen aber immer mehr andere Themen auf, also lokale KI, AI-Agents oder auch spezielle Hardware für KI. Täuscht dieser Eindruck oder verändert sich gerade wirklich die Art, wie Unternehmen KI einsetzen?
Tja, die Art, was KI mit uns macht, verändert sich wahrscheinlich wöchentlich. Das ist das, was ich gerade schon meinte. Wir haben jede Woche neue Möglichkeiten, jede Woche neue Chancen. Und jede Woche wird eigentlich ja die Notwendigkeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wichtiger. Das merken wir bei dem, wie wir selber mit KI umgehen. Als wir noch davon gesprochen haben, dass wir eigentlich vor einem Jahr oder vor zwei Jahren angefangen haben, datenschutzkonforme Sprachmodelle bereitzustellen. Oder andersrum zu sagen, dass wir ChatGPT bereitstellen für unsere Firma, für die Menschen unserer Firma, reden wir jetzt schon von ganz anderen Themen. Stichwort agentische KI oder wo liegen die Daten? Das war natürlich letztes Jahr schon ein Thema, auch da erinnert sich regelmäßig was, bis hin zu den neuesten Hypes, die wir von OpenClaw bis anderen Themen, die durch die Medien gehen, die natürlich total spannend sind. Also ja, es ändert sich der Umgang mit KI, ich will nicht sagen stündlich, aber doch schon sehr, sehr regelmäßig.
Okay, und das heißt, wir sehen da gerade schon eine deutliche Entwicklung weg von einer reinen Cloud-Nutzung hin zu mehr eigener KI im Unternehmen und neuen Ansätzen. Und genau an der Stelle wird es ja auch spannend, weil dann plötzlich neue Fragen aufkommen. Also wie baut man solche Systeme auf? Was steckt technisch dahinter? Und was bedeutet das konkret für Unternehmen? Und bevor wir da natürlich weiter spekulieren, holen wir jetzt jemanden dazu, der sich genau mit diesen Fragen täglich beschäftigt. Simon aus unserem Data Science Team. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Freut mich sehr, hier sein zu dürfen.
Ja, für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch gerne mal kurz vor und erzähl unseren Zuhörern, was deine Rolle bei Nufida ist und mit welchen Themen du tagtäglich konfrontiert wirst.
Sehr, sehr gern. Ich bin Data Scientist und Head of Academy bei der Nufida, das seit 2,5 Jahren. Baue dort an den KI-Produkten mit und jetzt im Bereich Academy bin ich hauptsächlich verantwortlich für die KI-Trainings, die wir bei unterschiedlichsten Unternehmen durchführen. Mache das also sehr gerne und freue mich jetzt sehr, hier sein zu dürfen.
Simon, wenn man das so hört, verändert sich gerade wirklich grundlegend, wie Unternehmen KI einsetzen oder sind das eher so einzelne Trends, die gerade einfach zusammenkommen?
Ich habe schon den Eindruck, gerade auch aus den ganzen Sales-Pitches, die wir an vielen Stellen machen, den Webinaren, die wir halten, den Vorträgen, die wir halten, dass für viele gerade sich ernsthaft die Möglichkeit eröffnet, auch mit lokaler KI anzufangen, sprich Sprachmodelle auf eigener Hardware zu hosten und dann Unternehmens-GPTs aufzusetzen, die dann nicht mehr an irgendeine Cloud gebunden sind und wo es ein wesentlich geringeres Gefühl des Verlustes von Daten gibt. Und deswegen würde ich schon behaupten, dass wir gerade einen sehr starken Wandel gerade im Bereich KMUs sehen, was die Nutzung und oder bei vielen auch erstmal nur die Einführung von KI betrifft.
Und warum ist das so? Also warum gehen viele Unternehmen jetzt gerade diesen Schritt weg von reiner Cloud-KI hin zur eigenen Lösung?
Weil es zunächst einmal auch einfach möglich geworden ist. Bis vor noch nicht allzu langer Zeit war die gängige Meinung, ich müsste mindestens 20 bis 30 oder 40.000 Euro für Hardware ausgeben. Für die allergrößten Modelle ist das auch immer noch so. Aber man kann mittlerweile sehr leistungsfähige Modelle auch auf deutlich günstigeren Geräten hosten. Sprich, es sind eigentlich zwei Entwicklungen. Es gibt Hardware, die günstiger geworden ist. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass auch mittelgroße Modelle sehr leistungsfähig sind. Also es gibt die Champions League, wenn man so will, der besten und tollsten und neuesten Modelle. Die sind auch für diese kleineren Hardwares, von denen ich spreche, unerreichbar. Die kann man darauf nicht laufen lassen. Aber viele bemerken auch, dass sie das für ihre konkreten Use Cases gar nicht unbedingt brauchen. Das heißt, ein mittelgroßes Sprachmodell, was sehr leistungsfähig ist, auf einer mittelgroßen GPU, weil eine Grafikkarte braucht man in jedem Falle, ist für extrem viele Anwendungsfälle vollkommen ausreichend.
Vielleicht, um da auch nochmal einzuspringen, du hast gesagt, viele stellen die Nutzung um. Es ist ja nach wie vor so, dass viele noch gar nicht in der Nutzung drin sind und Angst vor der Cloud-Nutzung hatten oder haben, weil sie aus nachvollziehbaren Gründen, also ich kann es nachvollziehen, auch wenn es nicht unbedingt technisch begründet ist, sagen, sie wollen auf keinen Fall, dass ihre Daten in der Cloud liegen, sie wollen unbedingt, dass alles lokal ist, und diese Möglichkeiten gibt es jetzt zu vernünftigen Preisen auch. Das macht einfach für ganz viele Unternehmen jetzt noch einen Unterschied, was vorher halt auf jeden Fall nur in der Cloud gewesen ist. Aber auch eine Cloud ist ja nicht eine Cloud. Auch da gibt es ja, ich sage mal so, Möglichkeiten, die Daten innerhalb der EU zu haben, wenn man so möchte, innerhalb Deutschlands zu haben. Also auch da gab es ja verschiedene Möglichkeiten des Hostings. Und mein Beispiel ist ja immer nur, die meisten Unternehmen nutzen ja nach wie vor Microsoft Windows und geben alles, was sie haben, Informationen in Word und Excel ein. Auch da denkt man ja nicht eine Sekunde darüber nach, was passiert eigentlich mit den Daten, die ich da Microsoft bereitstelle? Natürlich gibt es da auch das Versprechen von Microsoft, die Daten nicht zu missbrauchen. Aber bei KI ist man irgendwie sensibler und geht anders damit um. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es hat sich technisch wieder ein bisschen was verändert, was es auch für die Unternehmen interessanter macht, die sagen, ich möchte meine Daten lokal haben.
Könnt ihr unseren Zuhörern mal eine kurze Größenordnung nennen, wo der Einstieg sich da befindet?
Also wir sprechen hier von so kleinen kistenartigen Gegenständen. Wir nennen sie hier gerne auch die goldene Kiste, wenn es um das DGX Spark von Nvidia geht. Genauso gut könnte man aber auch ein Mac Mini nehmen, wenn man in der Mac-Welt zu Hause ist. Es gibt auch noch günstigere Anbieter. Wir sprechen von einer Größenordnung von, ich sag mal so, roundabout 4.000 Euro. Logischerweise kann ich da jetzt nicht sofort 200 oder 300 Nutzer gleichzeitig draufschalten. Also wenn ein Sprachmodell auf so einem Gerät liegt, hat das eine bis zu einem gewissen Grad begrenzte Nutzerzahl, ist irgendwo logisch, aber die liegt jetzt auch nicht bei 5. Also wir haben da auch schon Belastungstests schon gefahren. Man kann 7. gut und gerne, wir können gut und gerne 7 draufpacken, wir können aber auch noch mehr draufpacken. Also ist überhaupt kein Problem. Gerade für KMUs ist das ein sehr realistischer Case, dass man mit einer und lass es hochkommen, 2 solcher Kisten auskommt. Dort hostet man sein Sprachmodell oder auch mehrere und kann dort dann auch Use Case spezifisch die unterschiedlichen Sprachmodelle nutzen. Das kommt vielleicht auch noch hinzu, was auch unterschätzt ist. Wir reden gerne in unseren Kursen immer davon, es gibt spezialisierte Modelle hierfür, spezialisierte Modelle dafür und hierfür und dafür. Die Realität bei Unternehmens-GPT sieht aber meistens so aus, naja, wir haben ein ChatGPT-Modell, also ein OpenAI-Modell. Vielleicht 2 oder 3 unterschiedliche Versionen von OpenAI, aber sehr selten sehe ich Unternehmens-GPTs, wo dann Gemini drin ist, wo dann Mistral drin ist, wo dann ChatGPT drin ist, Claude drin ist, weil es einfach dann sehr teuer ist, weil dann habe ich nicht eine Tokenabrechnung, sondern 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und das ist natürlich dann auch der Charme von lokaler KI, dass ich dort viel einfacher und dann in dem Grunde auch viel kostengünstiger mir unterschiedlichste Modelle für meine jeweiligen Use Cases dort ziehen kann, Open Source Modelle, und dann je nach Use Case eben auch verwenden kann.
Ein Kollege von uns hat immer den Begriff geprägt, autistische Modelle. Also die Modelle, die im Endeffekt sehr gut sind in einfachen Tätigkeiten und die auch beliebig oft wiederholen können, aber im Endeffekt auch darauf eingeschränkt sind. Und das ist vielleicht auch sowas, was so Richtung mittelständische Unternehmen eine Rolle spielen kann. Man möchte ja nicht jedes Mal die Lead-Generierung, poetische Texte oder halt die vollvollendetste Form von den neuesten Sprachmodellen, sondern man braucht ja in der Regel einen ganz einfachen Anwendungsfall. Du sprichst ja von Use Cases. Also das ist für uns mittlerweile ja der Standardbegriff. Wir versuchen ja mit unseren Kunden zu schauen, was sind die Tätigkeiten, ich verweise auf die Folge leidige Themen, ne? Also was sind die Tätigkeiten, die mich richtig nerven, die mir richtig Zeit kosten, die aber oft gar nicht so komplex sind. Und dann brauche ich eben nicht das super große Sprachmodell, was unglaublich viel Rechenleistung braucht, sondern vielleicht reicht da ein ganz einfaches Modell, was aber genau für diese Tätigkeit spezialisiert ist. Und das ist jetzt der wesentliche Unterschied zu vorher, dass man das jetzt sehr, sehr einfach auch bei sich im eigenen Haus ja bereitstellen kann.
Vielleicht kann man da das Bild nutzen von, also ne, ein Ferrari ist ein wunderschönes Auto und mehr oder weniger jeder, der ein bisschen Autoverstand hat, liebt in Anführungszeichen so etwas wie ein Ferrari. Aber es wissen auch alle, es ist relativ sinnfrei, mit dem Ferrari Brötchen holen zu fahren. So, ne? Also wir brauchen nicht, also Ferrari ist an der Stelle dann das allerneueste Modell von OpenAI, Google, DeepSeek, was auch immer. Ne? So, das brauchen wir nicht zum Brötchen holen. So. Für irgendwelche Hochleistungsanwendungen wunderbar. Und dann kann man sich vielleicht auch für solche ganz speziellen Fälle dann auf irgendwelche Cloud-Modelle stützen. Aber für alles andere ist vollkommen richtig, was du sagst. Gibt es super viele mittelgroße bis sogar ganz kleine Modelle, die aber leistungsfähig genug sind, um gerade diese leidigen Themen irgendwelche Formulare ausfüllen, irgendwelche Anträge schreiben, vorformulieren, Mails antworten. Dafür sind die vollkommen ausreichend.
Können wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen? Also wir haben ja jetzt hier auch so eine goldene Kiste in der Mitte stehen. Für mich sieht das aus wie ja eine externe Festplatte. Also ich als Unternehmer oder Unternehmerin, kauf mir so eine goldene Kiste. Was mache ich dann damit? Einfach erklärt für Laien.
Du hast vollkommen recht, das ist eine kleine goldene Kiste. Also ich bin, bevor ich mich jetzt wieder dem technischen Sachverstand beuge, zumindest meine unqualifizierten Bemerkungen dazu, das Gerät ist tatsächlich eine kleine goldene Kiste, die aus Gründen, die wahrscheinlich nur Nvidia weiß, extrem stylisch gestaltet ist. Also es ist wirklich ein, könnte man sich ins Wohnzimmer stellen. Es sieht bei weitem nicht aus wie ein Computer oder irgendwelche Anbauteile davon. Es sieht tatsächlich aus wie eine kleine goldene Kiste. Also, genau.
Ja, ich dachte erst, es wäre eine Festplatte. Aber Simon hat mich aufgeklärt.
Eine sehr schöne Festplatte.
Dass die Festplatte mehr kann.
Auch ein bisschen teurer als eine normale Festplatte. Was wären dann die Schritte? Ich müsste mir dann dort Systeme oder Programme herunterladen, die darauf spezialisiert sind, Sprachmodelle zu hosten, sagen wir mal. Also das Sprachmodell bereitzustellen für die Nutzung. Dafür gibt es Programme, die out of the box funktionieren. Die lädt man herunter wie jedes andere Programm, was man mal auch privat herunterlädt und installiert. Dann lädt man sich dort das Modell der Wahl herunter. Die sind dort in einer Maske auswählbar. Also da brauche ich auch keinen technischen Sachverstand mehr. Das ist eine Maske aus einer Maske ein Modell anklicken und sagen, bitte lad jetzt dieses Modell herunter.
Okay, das wäre meine Zwischenfrage gewesen, ob ich unbedingt einen Data Scientisten dazu brauche.
Da wir unsere Fähigkeiten noch weiterhin gerne verkaufen wollen, raten wir dazu, das nicht ohne einen Data Scientisten zu machen. Es ist aber auch für einen Data Scientisten eine relativ einfache und simple Übung, ein DGX Spark mit den entsprechenden Programmen auszustatten, dass dort Sprachmodelle herunterladbar sind und bereitgestellt werden können für unterschiedliche Chat-Interfaces. Das kann wie unser FIDA-GPT ein Unternehmens-GPT sein. Da gibt es aber auch einfachere Versionen, die noch spartanischer daherkommen. Da kann man, letztlich ist man da vollkommen freier Hand. Also typischerweise installiert man zwei Programme. Das eine ist das Programm, was die Sprachmodelle bereitstellt, und das andere ist einfach nur das Chat-Interface, wo ich mir dann auswählen kann, möchte ich jetzt ein Chat-Interface mit mehr Funktionalitäten, Chat-Historie, wie auch immer, oder reicht mir eine super spartanische Lösung? Das ist dann letztlich meinem konkreten Anwendungsfall geschuldet.
Und das war's. Dann funktioniert's.
Dann müsste ich mir natürlich noch überlegen, bin ich jetzt der einzige Nutzer oder habe ich vielleicht 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nutzer? Dann müsste ich mir noch überlegen, wie ich das in meinem Firmennetzwerk, davon gehen wir mal davon aus, dass eine Firma, die in so etwas investiert, auch ein eigenes Firmen-WLAN hat, müsste ich mir natürlich überlegen, wie ich das dort bereitstelle. Wenn wir dort das Sprachmodell plus grafisches Interface bereitgestellt haben, müssen wir eigentlich nur noch überlegen, welchen Benutzerkreis wir das zugänglich machen wollen. Dafür brauchen wir dann einen Netzwerkadministrator, der dort in der Lage ist, das so freizuschalten, dass jeder von seinem Firmenrechner dann dort drauf zugreifen kann. Und dann bin ich mit der einfachsten Anwendung fertig. Dann habe ich aber natürlich noch keinen konkreten, komplexeren Use Case umgesetzt, der vielleicht dann in Richtung agentische KI geht. Also das ist wirklich erstmal nur das Setup. Ich habe ein Sprachmodell gehostet oder mehrere bereitgestellt und ein Chat-Interface. Dann kann ich chatten. Aber jetzt wollen wir ja eigentlich, dass diese Sprachmodelle für uns konkrete Aufgaben übernehmen.
Aber was ich damit erreicht habe, das ist ja jetzt eine Kundin mal so schön gesagt, damit ist der Bums sicher. Und mit dem Bums meinte sie ihre Firma. Nämlich genau der Teil, dass man dann den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Sprachmodell bereitgestellt hat, mit dem sie arbeiten können und die Firmendaten eben nicht irgendwie öffentliche Chatmodelle wie OpenAI oder Chatmodelle, also Sprachmodelle oder OpenAI bei ChatGPT oder bei Claude oder Grok oder was auch immer gerade auf dem Markt unterwegs ist, reinstellen, sondern man hat zumindest den ersten Schritt geschafft. Und das ist ja auch wirklich nur der erste Schritt, dass man überhaupt den Menschen sozusagen KI anbietet, um es zu nutzen. Und das ist ja auch das, was wir unseren Kunden immer sagen. Das ist nicht das, weswegen wir in die Projekte gehen. Das ist der Teil, der für uns auch eher der langweilige ist. Der spannende ist ja für uns dann eben genau die weiteren Use Cases, Anwendungsfälle zu finden, zu diskutieren und umzusetzen.
Gestern Abend auf dem Event, wo wir waren, Simon, da kam noch eine Frage auf, vielleicht kann ich die einfach nochmal aufgreifen, weil das vielleicht auch vielen nicht klar ist. Kann man diese goldene Kiste dann einfach an das Internet anbinden oder ist die wirklich einfach lokal und hat keinen Zugang?
Also jetzt ganz konkret diese Kiste von Nvidia, dieses DGX Spark, hat natürlich auch eine Möglichkeit, sich darüber in ein WLAN einzuwählen. Und dann hat dieses Ding auch einen Internetzugang und dann kann ich dort natürlich auch, das hat auch ein kleines Betriebssystem, Linux basiert, dann kann ich dort auch ganz einfach einen Webbrowser öffnen auf dem Ding und im Internet surfen. Was wiederum bedeutet, natürlich kann ich dann auch dort über unterschiedliche Wege, je nach Anwendungsfall, meinem Sprachmodell die Möglichkeit geben, sich mit den Aufgaben, die es bekommt, ins Internet zu begeben und dort eventuell sich die nötigen Informationen zu ziehen, um dann eben seine Aufgabe erfolgreich abzuschließen. Auch das ist möglich.
Okay. Aber ist das dann jetzt wirklich so der absolute Gamechanger oder wirklich eher so ein Spezialthema für wenige Unternehmen?
Ich habe schon das Gefühl, dass gerade die KMUs noch sehr gezögert haben, was die Einführung von KI betrifft, beziehungsweise bis wahrscheinlich sehr weitestgehend auch Schatten-KI irgendwo so still toleriert haben. Sprich, die Leute haben ihre privaten ChatGPT-Accounts genutzt oder nutzen es häufig wahrscheinlich immer noch. Und man hat sich so ein bisschen drum gedrückt, mal da wirklich drüber nachzudenken, ob man ein Unternehmens-GPT braucht. Ich denke, mit der Möglichkeit, dass lokal hochzuziehen und lokal zu verwenden, eröffnen sich wirklich aus meiner Sicht neue Wege und gerade für KMUs neue Möglichkeiten, KI umzusetzen.
Ich war ja gestern auf einem Parallel-Event zu euch und ich hatte genau mit einer Unternehmerin ein Gespräch dazu und die hat auch gesagt, naja, sie hat schon sehr konkrete Ideen, was sie gerne machen möchte, die war auch schon Veranstaltungen auf Messen, ist also durchaus im Thema KI bewandert, hat aber noch die Hürde, dass sie Angst davor hatte, das in die Cloud zu geben, weil sie damit auch Abrechnungsthemen machen möchte, also auch weitere Themen machen möchte, wo sie für sich selber bewertet, das finde ich jetzt ein bisschen sensibel. Also es waren auch Themen, wo ich gesagt habe, da hätte ich vielleicht gar nicht so die große Angst. Wir reden jetzt nicht von medizinischen Daten oder von super geheimen persönlichen Daten. Natürlich, wenn es dann auf einmal vielleicht auch um Gehaltszahlungen geht, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Aber ich sage ja so, das nutzen viele mittlerweile auch in Office 365 in irgendeiner Cloud, wo ist dann wirklich der Unterschied zu dem, was jetzt die KI machen würde. Und für die ist das schon eine komplett andere Möglichkeit zu wissen, dass man genau solche Themen dann lokal bei sich hätte und dann auch einsetzen kann. Und das ist ja auch eine bewusste unternehmerische Entscheidung. Deswegen kritisiere ich die auch jetzt nicht dafür, dass sie das so oder so sieht, sondern sie trägt im Endeffekt dafür die Verantwortung. Also in jeglicher Hinsicht. Also auch wenn es da einen Datenverlust geben würde, sie steht dafür auch in der Haftung im Zweifel. Und deswegen ist es schon ein Unterschied, ob ich so etwas sehr lokal habe und komplett die Hoheit darüber habe und auch wirklich 100% sicher bin, dass die Daten nicht für weitere Trainings von den folgenden Modellen genutzt werden oder ob ich nur die, ich sag mal so, vertragliche Zuversicht habe oder Zusicherung habe, dass des Modellanbieters die Daten nicht zu verwenden. Das ist schon ein Unterschied, das verstehe ich. Insofern haben wir halt jetzt mal wieder einen technischen Schub gehabt, in dem es jetzt die Möglichkeit gibt, dass auch lokal zu vernünftigen Preisen einzusetzen. Bis jetzt haben wir eher von, ich glaube, du hast die Zahl gesagt, 40.000, 50.000 dafür gesprochen. Und das ist natürlich für einen Mittelständler schon eine ganz andere Nummer, als wenn ich jetzt mal über 4.000, 5.000 Euro rede. Aber Elisa, du, wir haben jetzt viel vom Mittelstand gesprochen. Wir sind ja selber Mittelstand. Vielleicht möchtest du ja mal berichten, wo wir die ersten Agenten bei uns einsetzen, weil das nächste Thema ist ja auch agentische KI. Das ist ja ein neues Schlagwort, was jetzt mal wieder hochkommt. Wir haben ja immer die ganze Zeit von generativer KI gesprochen. Jetzt ist ja das Thema agentische KI ein großes. Wo nutzt ihr denn das jetzt im Kontext Marketing, Vertrieb und generell vielleicht in der FIDA? Also wo nutzen wir es, aber jetzt speziell, ja, wir sind ja die FIDA, aber wo nutzt du es denn konkret in deinem Umfeld?
Also wir im Marketing-Team haben beispielsweise einen Social-Media-Agenten uns gebaut, wo wir natürlich unsere Texte da reingepackt haben und das sozusagen angereichert haben mit unserem Stil. Wie schreiben wir was, worauf legen wir Wert? Und das funktioniert tatsächlich ganz gut, was da rauskommt. Ja, Björn, wir haben ja noch einen anderen coolen Anwendungsfall bei uns im Unternehmen gebaut. Vielleicht kannst du den ja noch mal kurz vorstellen.
Ja, also damit auch das Bild des Agenten noch mal klar wird. Also in dem letzten Podcast haben wir auch über die FIDA Academy gesprochen, nicht die FBI Academy, um das noch mal aufzugreifen. Wer das jetzt nicht versteht, sollte vielleicht noch mal die vorgehenden Folgen hören, die sich so oder so natürlich lohnen. Die Agenten kann man sich im Endeffekt vorstellen, wer schon mal ChatGPT und Co. gesehen hat, man hat ja da irgendwie eine Eingabeaufforderung, dann gibt man Text an, kriegst Text raus. Und das ist ja jedes Mal erstmal beliebig, standardisiert ähnlich. Und der große Vorteil bei den Agenten ist, dass man sozusagen ein spezielles ChatGPT, bleiben wir mal bei dem Hersteller, wenn man so möchte, ein Sprachmodell aufruft, was genau für einen Anwendungsfall vorbereitet ist, und der hat genaue Anweisungen, wie er mit der Eingabe umgehen soll. Der weiß genau, was er für Fragen stellen muss, und hat dann Handlungsanweisungen, welches Ergebnis er erzielen muss. Und wir haben uns darüber auch Gedanken gemacht, was wir da einführen könnten. Und weil wir ja ein durchaus innovatives Unternehmen sind, haben wir auch immer mal wieder Ideen von Mitarbeitern, die wir in irgendeiner Form verarbeiten müssen. Und wir haben uns dazu einen Agenten gebaut, einen Innovationsagent, den jeder in der Firma aufrufen kann. Und dann sagt man nur, ich habe eine neue Idee, können wir das mal eben besprechen? Und dann kriegt man von dem Agenten sinngemäß die Antwort, ja, erzähl mal, was hast du für eine Idee? Und dann sagt man, ja, ich habe mir dieses oder jenes überlegt, ich möchte zum Beispiel einen Innovationsagenten erstellen lassen. Ach ja, das ist ja cool. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was das bedeutet? Ich habe mal kurz recherchiert, auf dem Markt gibt es dieses und jenes. Welche technische Basis soll das sein? Dann beantwortet man das in so einem Frage-Antwort-Spiel. Dann kommen noch Hinweise wie, also die Idee würde ich erstmal als gut bewerten oder als vielleicht nicht gut, weil das gibt es schon oder das ist nicht realistisch. Also man kriegt da schon in der Diskussion mit diesem Agenten ein gewisses Feedback über die Qualität der Idee, über die Auswirkungen, die sich mit sich bringen kann. Und durch die Fragestellung am Ende kommt dann so, also das haben wir jetzt alles besprochen, jetzt fehlt mir vielleicht noch die oder die Information oder wer wäre die perfekte Zielgruppe oder hast du schon eine Idee, welche Kunden das betreffen würde, sodass der Agent sozusagen in der Diskussion mit dir diese Idee verfeinert und erarbeitet. Und am Ende kommt dann ein Ideensteckbrief raus. Was ist der große Unterschied? Früher hatten wir oftmals Menschen, die hatten Ideen, und spätestens, wenn man denen gesagt hat, so, jetzt mach mal eine wirtschaftliche Betrachtung und vielleicht mach mal eine SWOT-Analyse, dann kommt man sehr schnell zum Ergebnis, dass die Leute gesagt haben, so wichtig war die Idee jetzt doch nicht. Und durch diesen Agenten haben wir halt die wunderbare Möglichkeit, das standardisiert abzulegen und sozusagen die Innovationskraft zu fördern. Und das ist jetzt ein Agent, da habe ich ganz lange darüber gesprochen, der aber im Endeffekt sinnbildlich für viele andere Anwendungsfälle im Unternehmen stehen kann.
Okay, und diese Agenten können auch einfach lokal betrieben werden?
Im Grunde ist das überhaupt kein Problem, weil eigentlich bedeutet ein Agent nichts anderes, als dass ich ein Sprachmodell habe, das sehr weitreichende Rechte bekommt, auf meinem Computer Dinge auszuführen. Also das jetzt nicht einfach nur Text ausgibt, sondern das auch über die Formulierung von Sprachbefehlen zum Beispiel meine Programme steuern darf. Und dann, je nachdem, wie weit ich das fasse, seine rechte Zuschreibung auch dann tatsächlich in andere Systeme schreiben darf, dort lesen darf und so weiter und so fort. Das heißt, letztlich ist es ein System, das anfängt, menschenähnlich den Computer zu steuern. Wenn man so will, das Gehirn in Anführungszeichen dahinter ist das Sprachmodell, das die Aufgabe versteht und dann die Aufgaben verteilt an unterschiedliche Tools, die es gegebenenfalls zur Verfügung hat. Ein Internetsuchetool, ein Taschenrechner-Tool zum Beispiel, ne, um das klassische Problem, dass Sprachmodelle nicht so gut rechnen können, zu lösen. Und so kann eben auch lokal sehr schnell ein KI-Agentensystem hochgezogen werden. Was mir da vielleicht noch auch wichtig ist, dran zu betonen, gerade wenn ich in die Richtung agentische KI gehen möchte, ist es unter Umständen sehr viel lohnender, das lokal zu machen, weil KI-Agentensysteme häufig einen sehr hohen Tokenverbrauch haben. Und die Abrechnung von cloud-basierten Sprachmodellen läuft über die generierten und eingelesenen Token von den Sprachmodellen. Token ist die Einheit, in denen die Sprachmodelle Sprache produzieren, ist ähnlich zu unseren Silben von der Größenordnung her. So, das heißt, wenn ich ein agentisches System mit einem cloud-basierten Modell betreibe, wunderbar, kann ich machen, dann habe ich eventuell das Ferrari-Modell, aber das kann eben dann auch passieren, dass ich sehr hohe Tokenabrechnung bekomme, wenn die Aufgabe sehr komplex ist und der Agent sehr viel nachdenken muss und sehr viel unterschiedliche Schritte tun muss. Wenn ich das aber alles lokal habe, brauche ich mir darüber ja keine Gedanken zu machen, dann kann die Aufgabe auch 3 Stunden dauern. Wenn dadurch eine Aufgabe, für die der Mensch 5 Stunden braucht, abgelöst wird, kein Problem. Und ich brauche keine Angst vor nachgereichten, horrenden Tokenabrechnungen zu haben.
Und was würdest du jetzt sagen, ist der Punkt, wo es sich dann wirklich lohnt?
Wir bei der FIDA setzen nur Dinge um, wo ein Business Case hintersteht. Das heißt, wir schauen vorher ganz genau, was steht dafür ein menschlicher Prozess, bevor wir überhaupt etwas umsetzen. Lassen uns genau vom Kunden beziffern, was ist das für ein zeitlicher Aufwand, der hinter diesem Prozess steht? Wie häufig wird der durchgeführt? Das heißt, bevor wir irgendetwas umsetzen, machen wir im Grunde eine Prozessaufnahme und Prozessberatung. Wenn wir dann sehen, dort ist ein Prozess, der wird jeden Tag 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden ausgeführt und im besten Falle auch noch Prozesse, die keine wertschöpfende Tätigkeit sind. Ne? Da sind wir wieder bei den leidigen Themen. Gestern war ich bei einer Firma, die Lokomotiven repariert. Da müssen leider immer noch sehr viele Informationen von händisch geschriebenen Zetteln in Excel-Dateien überführt werden, händisch. An keinem Punkt ist das eine wertschöpfende Tätigkeit. Das kann man sehr gut mit einem agentischen, lokal gehosteten System lösen. Da muss ich die händische Notiz, die ich da reingereicht bekomme, abfotografieren und sie landet sofort in der Excel. Und die Sekretärin, die das aktuell händisch macht, hätte Zeit, um viel wertschöpfendere, viel sinnvollere Tätigkeiten auszufüllen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Wir haben ja den wunderbaren Vorteil, dass unsere Regierung ja alles dazu beiträgt, dass unser Geschäftsmodell greift. Im Sinne von, je mehr Bürokratie es gibt, umso eher lohnen sich unsere Agenten. Und da kann man es vielleicht wirklich zusammenfassen. Je stupider eine Tätigkeit ist und je öfter sie sich wiederholt, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Modell sich lohnt. Und wir sagen ja auch unseren Kunden immer, lasst uns mit was Einfachem anfangen. Etwas, wo man schnell eine Wirkung sieht, wo die Investition nicht so hoch ist. Und eigentlich sollte man, ich sag mal, so ein Zeithorizont, das muss nach einem Jahr, muss es sich amortisiert haben und danach halt wirklich dem Unternehmen weiterhelfen. Der finanzielle Aspekt ist ja nur einer. Also es geht ja auch immer das Thema Fachkräftemangel, das Thema Zufriedenheit in den Tätigkeiten, die ich tue. Also jeder, der sich über Bürokratie beklagt, der hätte jetzt Möglichkeiten, da was zu tun. Und das ist nochmal, die wesentlichen Unterschiede sind, man kann es mittlerweile lokal, es wird günstiger. Die Möglichkeiten, was man tun kann, werden mehr. Und das ist jetzt die eine Facette. Die andere Seite ist, je mehr Unternehmen, je mehr Menschen damit arbeiten, das einsetzen, wie lange kann ich mir noch erlauben, das nicht auch selber anzuschauen? Und wie lange kann ich mir noch erlauben, das nicht selber einzusetzen? Denn die Geschwindigkeit, die technologische Geschwindigkeit ist unglaublich brutal. Und je länger ich mich mit diesem Thema nicht stelle, und das es kann ja auch sein, man bewertet das als für einen nicht brauchbar. Das ist vollkommen legitime Entscheidung. Aber dann ist es eine bewusste Entscheidung. Aber je länger ich mich der Diskussion oder dem Thema nicht stelle und mich damit nicht auseinandersetze, umso schwieriger wird es irgendwann, das wieder aufzuholen. Das merken wir auch bei der Kompetenz der Mitarbeiter, bei den Menschen, die damit umgehen müssen. Auch das muss man ja nach und nach lernen. Und deswegen haben wir auch unter anderem Simon hier, der dort auch hilft, das Wissen zu vermitteln, dass die Kompetenz in die Unternehmen kommt. Und ja, technologisch, wie gesagt, jede Woche eigentlich was Neues. Und jetzt erneut das Mutmachende. Es gibt Möglichkeiten für Unternehmen dort relativ einfach einzusteigen.
Vielleicht noch ein kleiner Kommentar zu der brutalen Entwicklungsgeschwindigkeit. Ich habe vor kurzem meine Studie gelesen, dass die Halbwertszeit, dass ein Sprachmodell als das beste Sprachmodell der Welt gilt, beträgt derzeit 2 Wochen.
Okay. Ja, ja. Und auch da mein Lieblingszitat, die Zeit, die Geschwindigkeit der Veränderung wird nie wieder so langsam sein wie heute. Das ist, ja.
Okay, also wenn man das jetzt alles nochmal zusammenfasst. Eigene Infrastruktur, Agentensysteme, neue Hardware, entsteht ja fast ein neues Bild einer komplett neuen KI-Architektur. Vielleicht ein letztes Fazit von euch dazu. Stehen wir gerade vor einem echten Paradigmenwechsel oder ist das am Ende vielleicht einfach nur der nächste Hype?
Ich glaube, wir können als Deutschland uns entscheiden, das zu verschlafen und weiter abgehängt zu werden. Oder wir können sagen, let's do it.
Wir haben alle Möglichkeiten. Das liegt in unserer Hand. Noch können wir auf den Zug aufspringen. Das sehe ich übrigens genauso für die FIDA wie für unsere Kunden. Das ist der gute Teil der Nachricht. Man muss es nur tun. Punkt.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, Björn, Simon und ich konnten euch einen guten Einblick in die aktuellen Entwicklungen rund um KI, Infrastruktur und die ganzen neuen Systeme geben. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dann sprechen wir über ein neues Thema, auch wieder mit einem neuen spannenden Gast. Björn hat gestern schon jemanden akquiriert.
Oder aber ihr habt Fragen, die ihr uns schicken wollt, könnt, dann können wir gerne versuchen, darauf einzugehen.
Ja, gern. Ja, und bis dahin, macht's gut und bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Tschüss.